SWR 2, Fortsetzung folgt.
Daniel Mason, oben in den Wäldern, Folge 2.
Und sie beugte sich zu mir, und ich sah, dass sie eine Kette mit Amuletten aus Knochen und Eisen trug.
Und nun lege deinen Schmuck von dir, dass ich wisse, was ich dir tun soll, wollte ich rufen, aber ihre Stimme hatte mich besänftigt.
Und ich fragte, ist der Heide, der mich entführte, wirklich euer Freund? Und sie sagte, der dich gerettet hat, ist mein Freund. Da packte mich der Zorn und ich fragte, ist denn jener, der meinen Vater erschlug, euer Freund? Und jener, der meine Schwester erschlug? Sie aber sprach, hatte er nicht auch einen Vater und eine Schwester, die erschlagen wurden? Ob dieser Worte erfüllte mich der Hass. Aber sie sprach nicht weiter, sondern trat hinaus, und ich hörte den Laut einer Axt. Und sie kam wieder herein und sagte, willst du bloß meine Brühe trinken? Also ging ich hinaus und trug Holz hinein. Dann führte sie mich herum und zeigte mir, wie sie lebte, dass sie auf dem Dachboden Trockenfleisch und Mais und Eichelmehl aufbewahrte. Und sie zeigte mir einen Schuppen mit Körben zum Fischen und mit Tierfallen. Und sie zeigte mir, wie man jene im Wald aufstellt. Dann wurde es dunkel. Und wir gingen zurück und aßen. Und ich dachte daran, wie ich zum letzten Male mit meiner Familie, die nun tot war, das Brot gebrochen hatte. Und ich weinte bitterlich. Und als ich sah, dass sie dazu nichts zu sagen hatte, fragte ich, wollt ihr mich nicht trösten? Und sie sagte, den Trost, den du suchest, kann ich dir nicht geben. So war mein Elend groß. Aber am Morgen gab es wieder Arbeit, obgleich ich meinen Kummer nicht vergaß. Nun war ich bereits einen Monat dort. Täglich erwartete ich, mein Häscher werde zurückkehren. Doch nun fürchtete ich nicht mehr um mein Leben, sondern dass er mich zwingen würde, unter ihnen zu leben, als Feind meines eigenen Volkes. Als ich meine Herrin fragte, was bloß aus mir werden solle, sagte sie, sie wisse es nicht. Vielleicht würden sie mich gegen einen der ihren tauschen, die entführt worden seien, denn auf jeden von uns kämen 100 von jenen, die man aus ihrem Heimatlande entführt habe. Nun, da ich wieder bei Kräften war, dachte ich einmal mehr an Flucht. Aber ich fürchtete, mich würde ein noch schlimmeres Schicksal ereilen, sollten sie mich wieder gefangen nehmen. Im Garten wuchsen Bohnen, Mais und Kürbisse, denn vor langer Zeit, erzählte sie, gab es einen Biberteich, und deshalb war das Land so fruchtbar. Und sie lehrte mich, Kaninchenfallen aufzustellen und welche Pilze man essen durfte und welche man meiden sollte, da sie giftig seien. Und jene nannte sie Todesengel. Und manchmal sprach ich mit meiner Herrin über andere Dinge. Ich fragte sie, wenn sie die Indianer so liebe, warum sie dann nicht beim Volk ihres zweiten Gemahls lebe? Darauf gab sie mir zur Antwort, manchmal gehe sie im Winter zu ihnen, aber die meisten seien an der Pestilenz gestorben. Und dies hier sei ihr Heim, das Land sei gut. Dann kam sie ins Plaudern und erzählte mir von den Riten und den Tänzen und von den wilden Tieren der Gegend. Und ich sagte ihr, das klinge wie Worte des Töpels. Aber sie nahm mich des Nachts mit hinaus und fragte, nun, spürest du es nicht? Aber da war nichts als der Berg und der Wald, und eben das sagte ich ihr. Du irrst, gab sie zurück, horch nur. Und wir waren still. Und plötzlich waren da Schritte. Und Worte reichen nicht aus, es zu beschreiben, das ist keine Lüge. Furcht bedrückte mein Herz. Aber meine Herrin tröstete mich, denn hatte Gott nicht gesprochen, denn alle Tiere im Walde sind mein. Dann kehrten wir zurück. Und die Zeit verging. Vielleicht 3 Wochen. Und die Tage waren einander alle gleich, und beide fragten wir uns, was wohl mit meinem Häscher geschehen sei, als ein Trupp ankam, und siehe, es waren keine Indianer, sondern 3 englische Kundschafter. Wie überrascht sie waren, als sie mich mit meinem Kinde fanden. Mein Herz schlug vor Freude, obwohl ich keinen mit Namen kannte, aber sie hatten von mir gehört, denn einige unserer Gefangenen waren freigekauft worden, und sie hatten berichtet, dass ich entführt worden sei. Und ich weinte, denn mich schmerzte es, an meinen lieben Gemahl und meine Familie erinnert zu werden. Was meine Herrin betraf, so fürchtete ich nun, dass man sie töten werde, und so berichtete ich sogleich, dass sie eine Christin sei, die mit einem konvertierten Indianer verheiratet sei und Licht in diese dunklen Wälder bringe. Ich sah, dass sie Ring und Halskette abgenommen und in ihre Tasche gesteckt hatte. Dann hießen wir die Männer willkommen und tischten ihnen zu essen auf. Und einer von ihnen forderte mich auf, mich neben ihn zu setzen, nahm einen Apfel aus seiner Tasche und bat mich davon zu kosten. Und ich lachte und sagte, »Glaubt ihr, ich sei Eva?« So erschrocken war ich. In jener Nacht schliefen wir oben auf dem Dachboden, und meine Herrin verriegelte die Falltür und schob einige Bretter darüber. Und mir war bewusst, dass sie so verhindern wollte, dass sich uns jemand mit unkeuschem Verlangen näherte. Am nächsten Morgen gingen sie noch vor Sonnenaufgang davon, und als sie zurückkamen, war es Abend, und sie lachten. Und ich fragte nach dem Grunde ihrer Heiterkeit. Da griff jener, der mir den Apfel angeboten hatte, in seine Tasche und zog eine Hand hervor, in Blätter gewickelt und so klein wie die eines Kindes. Morgen, sagte er, würden sie aufbrechen, um mehr Soldaten zu befreien, denn der Knabe habe ihnen die Lage des Dorfes verraten, und sie würden die Morde an unserem Volke rächen. Dann war es Zeit zu essen, und meine Herrin ging in den Garten, und ich sah, dass sie weinte. Als sie zurückkam, ging ich zu ihr, doch sie ließ mich nicht helfen, das Essen zuzubereiten, sondern schickte mich auf den Dachboden. Dann kam sie zu mir und schloss erneut die Tür. Sie trug ihre Axt. Unten aßen die Männer, und sie sagte, »Du musst verstehen. Was nun geschieht, muss geschehen, damit kein weiteres Blut vergossen wird.« Und sie muss mir angesehen haben, welche Furcht mich befiel, denn sie sprach, »Es muss sein, damit das Böse aufhört.« Und ich weinte und nickte, auch wenn ich nicht verstand, und mir wurde gewahr, dass sie ihren Schmuck wieder angelegt hatte. Und sie sagte, »Ich handle recht.« Und von unten drang ein Stöhnen und ein Scharren von Stühlen und ein Klirren von Tellern, und wir hörten, wie ein Leib zu Boden fiel. Dann vernahm ich ein zweites Stöhnen und dann ein drittes, und einer von ihnen rief, sie seien vergiftet worden, und wir hörten die Leiter knarren und es klopfte an der Luke. Wir versuchten sie daran zu hindern, sie aufzubrechen, aber sie hämmerten mit ihren Musketen dagegen, und dann waren sie hindurch. Da ging meine Herrin mit ihrer Axt hin und erschlug einen, aber der andere hob seine Muskete und schoss ihr mitten in ihr gutes Herz und tötete sie, und so nahm ich ihre Axt. Der Mann kam näher, und so wahr Gott mein Zeuge ist, ich tat es bloß, um mein Kind zu retten. Dann nahm ich seine Muskete und ging hin und fand einen, der in seinem Todeskampfe ins Freie gekrochen war. Ich dachte, er sei tot, doch er kam auf mich zu. Und der Herr ließ mich nicht im Stich, sondern gewährte mir eine ruhige Hand. Dann weinte ich. Mein Kind weinte. Doch mir war bewusst, dass ich schnell handeln musste, da bald andere kämen und sie finden würden. Ich band mir mein Kind auf den Rücken und holte die Schaufel und ging auf die Wiese oberhalb des Hauses und grub. Und ich hörte erst auf, als der Abend dämmerte. Und dann ging ich hin und schleppte die Leichname durch das hohe, nasse Gras. Dort begrub ich sie, die Männer zusammen in einer Grube und meine Herrin näher am Haus. Und ich betete für ihre Seelen, dass der Herr ihnen ihre Sünden vergebe. Und dies schreibe ich und schwöre, dass es wahr ist. Denn ich muss nun fort von hier und kann mein Geheimnis nicht länger hüten. Möget ihr, die ihr es findet, wissen, was hier in dieser Zeit großer Zwietracht in der Kolonie Massachusetts geschah, aus der Feder jener Frau, die diesen Ort für kurze Weile ihre Heimstatt nannte.
2. Es ist Ende August, als die Frau ihr Kind in ein Bündel schnürt, die Tür der Hütte schließt und dem Pfad bis zum Rand der Lichtung folgt, wo sie stehen bleibt, um sich noch einmal umzusehen. Dann verschwindet sie im Wald. Hirschkühe heben hinter den Goldrauten ihre Köpfe schauen nach ihr und starksen dann behutsam in Richtung Garten. Ein dumpfes Geflatter erfüllt die Luft, als sich ein Schwarm Wandertauben wie ein Vorhang über dem Tal ausbreitet. Tage vergehen. Schlangen schlüpfen in die warmen, engen Stellen zwischen den Steinen. Ein Wolfsrudel rottet sich für eine Weile im Windschatten der Hütte zusammen. Die Welpen jagen am Teich weißen Faltern hinterher. Im Garten wachsen gedrungene Kürbisse, prall vom Gewitterregen. Bohnen ranken sich die Maisstängel empor, der Mais reift in seiner Hülse. Schmetterlinge lassen sich auf den schwankenden Dolden des Wasserdosts nieder und die Schoten der Seidenpflanze brechen auf und geben ihre Flugsamen frei. Auf der Wiese, unter weichen Erdhügeln, liegen die Leichen der Frau und der drei Männer, und im Bauch des Mannes, der der Frau mit dem Kind den Apfel angeboten hat, befindet sich ein Stück vom Kerngehäuse, in dem noch drei Apfelkerne stecken. Niemand kommt. Weder Soldaten noch der Mann, der die Frau hierher gebracht hat. Im Garten verdorren die Bohnenstangen in der Hitze, die Kürbisse verrotten und Maisrost befällt die Ähren. Die Farben verändern sich. Gelb kommt vom Berg herabgekrochen und schleicht sich in die Adern der Hainbuchen, Eiche und Ahorn färben sich rot und im Unterholz werden die Blätter des Schneeballs violett. Laub fällt in den Bach, der den Hang durchschneidet, wie ein Riss im Gewebe der Erde. Im Erdboden finden Schimmel und Wurm die Kadaver der Frau und der Männer. Regen prasselt auf die verbliebenen Blätter der Baumkronen, rinnt an den hoch aufragenden Ästen der Eichen und Ulmen herab, schäumt an den Stängeln des Schierlings und versickert. Er tränkt die weiche Erde rund um die Leichname. Das Wasser lässt den Boden aufquellen, der Hang sackt ab, der Körper des Mannes, der der Frau den Apfel angeboten hat, kommt zum Vorschein. Der nächste Regen entblößt seinen Kopf und seine Schultern, so dass es aussieht, als versuche er aus der Erde zu kriechen. Nun verrichten Ratten, Fliegen und pickende Vögel ihr emsiges Werk. Dann wird es Winter. Schnee fällt und bedeckt die Knochen des Mannes, der der Frau den Apfel angeboten hat, begräbt ihn unter sich bis zum Scheitel. Feldmäuse laufen durch die eisigen Gänge unter dem Schnee. Wühlmäuse schnüffeln am gefrorenen Laub und das Schnauben der Wiesel hallt durch die Mulden. Monate vergehen und dann kehrt der Regen zurück und spült in einer einzigen warmen, windigen Nacht den Schnee fort. Die Wölfe sind wieder da. Die Welpen sind jetzt groß und nach dem Winter sichtlich abgemagert. Im Schlamm finden sie den Kadaver des Mannes, der der Frau den Apfel angeboten hat, tanzen bellend um ihn herum und zerren ihn ein Stück den Hügel hinauf. Es wird wärmer. Warm genug, dass das Wasser, das sich in den Hufabdrücken der Hirschkühe sammelt, des Nachts nicht mehr gefriert. Jetzt bricht an jener Stelle, wo sich einst der Bauch des Mannes befand, der der Frau den Apfel angeboten hat, einer der Apfelkerne auf. Unter den Rippen des eingedrückten Brustkorbs bohrt sich eine zarte Wurzel in die Erde und ein paar blassgrüner Keimblätter erhebt sich. Der Trieb wird dicker, sucht die Strahlen der Sonne über sich und wächst zwischen der fünften und sechsten Rippe, die einst das klägliche Herz des Toten schützten, empor. Das Pflänzchen wächst den ganzen Sommer über. Ende August hat es bereits 18 Blätter und ist so hoch wie die Hinterbeine eines Luchses. Osguts Wunder. Erinnerungen eines Apfelbauern. Widmung. Meinen geliebten Töchtern, denen ich diesen Abschiedsbrief anvertraue, von einem Obstbauern, der in den Krieg zieht. Der Herbst zeigt sich wieder in seiner ganzen Pracht. Und doch herrscht Krieg. Von hoch droben schaut der Falke hinab auf winzige Reihen marschierender Männer. Morgen muss ich meinen Hof verlassen, meine Obstgärten, eure mir so angenehme Gesellschaft. Vor 14 Jahren haben wir diesen Ort zu unserem Arkadien erkoren. Ich habe euch neben den Äpfeln aufwachsen sehen. Einst hatte ich dem Schlachtfeld abgeschworen und meine Zuneigung unserem Obst geweiht. Doch nun verlangen die Umstände, dass ich mich Pomonas Armen entwinde und ohne Umschweife auf die Felder des Mars begebe. Ich beabsichtige und erwarte, im kommenden Winter zu diesen Bergen zurückzukehren und euch wiederzusehen. Daher gehe ich davon aus, dass sich dieser Brief als unnötig erweisen wird. Aber ich habe schon manche Schlacht geschlagen. Daher mache ich mir keine Illusionen ob der drohenden Gefahr. Sollten meine Worte mitunter den Eindruck machen, ich hätte sie allzu überhastet niedergeschrieben, so liegt das daran, dass ich diesen meinen Abschiedsgruß verfassen muss, bevor ich bei Tagesanbruch aufbreche. Ich hoffe, dass er, sei er auch unter widrigen Umständen geschrieben, nur das erste Kapitel eines umfangreichen Buches sein wird, das ich eines Tages vollenden werde. Meine Herkunft und die Gründe, dass ich Apfelbauer geworden bin. Ich werde diese flüchtigen Stunden nach Mitternacht nicht damit verschwenden, über unsere Familie und meine ersten Jahre zu schreiben. Mein Onkel hat einen Bericht über die Osgoods von Northamptonshire verfasst. Alle geneigten Leser seien hiermit auf jenen Bericht verwiesen. An dieser Stelle soll der Hinweis genügen, dass wir zu jenen Osgoods gehören, die dem Kriegshandwerk zugetan sind. In ganz England gibt es keine Familie, die hingebungsvoller ihrer Heimat gedient hat, und auch ich wäre für immer auf den Feldern unseres lieblichen Albion geblieben, wäre meine erste Gattin nicht im Kindbett gestorben. Obgleich mein Haar bereits ergraut war, blieb mir wenig, das mich hielt. Ich kam nach Amerika, um zu kämpfen, fand eine neue Liebe und diente stolz im Franzosen- und Indianerkrieg. Im 48. Infanterieregiment brachte ich es bis zum Major, und man sprach davon, ich sei zum Obristen, ja sogar zum General bestimmt, als der Geist über mich kam und mir den schicksalhaften Entschluss einpflanzte, das Exerzieren, das Marschieren, den Klang von Pfeife und Trommel, den Geruch von Schießpulver hinter mir zu lassen und mich voll und ganz den Äpfeln zu widmen. Doch wie kam es dazu? Ob ich wohl, wenn ich mein Leben Revue passieren lasse, den Funken ausfindig machen kann, der meiner Seele Glückes Zunder entfacht hat? Hatte ich hier an den Nebenflüssen des St. Lawrence River irgendwo mein Damaskus-Erlebnis gehabt? Ein Traum auf dem Krankenlager hatte mich tief beeindruckt, aber auch Träume haben ihre Ursache. War es eine hübsche Bauerntochter gewesen, die mir in meiner fernen Kindheit eine sonnenbeschienene Frucht gereicht und mir so den schlummernden Samen ins Herz gepflanzt hatte? Waren es die aquarellierten Kärtchen, mittels derer ich das Alphabet gelernt hatte? Das zu Pyramiden aufgetürmte Obst auf den Marktständen in unserem Dorf? Ein Kuss, irgendwo, von einer, deren Lippen noch feucht waren vom Apfelwein? Die Schlange, die uns alle in Versuchung führt? Oder war es schlicht die Tatsache, dass der französische Soldat, den ich an jenem schicksalhaften Tag auf der Abraham-Ebene hinter seiner Verschanzung überraschte, gerade dabei war, mit seinem Bajonett einen süßen Pepping zu schälen, als er aufstand und es mir in die Brust stieß? Meine Verwundung und der darauffolgende Traum. Wie man mir erzählte, drang die Klinge zwischen meinen Rippen ein, küsste aber bloß behutsam mein Herz. Wären nicht all die Schreie, Schüsse und Explosionen gewesen, man hätte wohl hören können, wie es eisern vor sich hinschlug. Nur einen Zoll weiter, und ich wäre für immer verloren gewesen. Aber Gott hatte ein Auge auf mich. Oder vielleicht verrutschte ihm auch einfach der Pinsel, als er die Schlachtszene auf seine Leinwand malte und rettete so mein Leben. Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist der Apfel, der mit einem Knacken zerplatzte. Rumbold, mein Bursche, sah mich fallen und brachte mich ins Lazarett. Als ich erwachte, peitschte der Wind durch den offenen Zelteingang. In meiner Nähe lag ein anderer Mann und schrie. Rumbold saß an meiner Pritsche, und an seinem Gesicht konnte ich ablesen, was mich erwartete. Ich gab mich dem Tod hin, bat darum, meine Frau und meine Töchter zu unterrichten, sank dahin und schlief ein. Und träumte. Ich war wieder in England und wanderte über ein weites grünes Feld, als ich an einen Hügel kam und mich vor einem Baum wiederfand. Dort spielten in weiß gekleidete Kinder. Sie liefen auf den Ästen entlang wie kleine Eichhörnchen, und jedes hatte einen Apfel in der Hand. Neugierig kamen sie zu mir hinuntergehuscht, und als ich sie fragte, was sie da äßen, sagten sie mir, ich hätte den Baum gefunden, von dem sich die Seelen ernährten.
»Möchtet ihr einen Apfel?« fragten sie.
»Ja«, denn mein Magen schmerzte, so hungrig war ich. Ich streckte die Arme aus, aber da war bloß das Feldlazarett. Es war dunkel und kalt, und die Klappen des Zelteingangs flatterten im Wind, der über die Ebene fegte.
Rumbold wartete und reichte mir einen Brief von meiner Schwester Constance.
»Werter Charles, schweren Herzens muss ich dir mitteilen, dass...« Ganz langsam las ich ihn. »Mir wollte nicht einleuchten, dass ein solch barmherziger Gott seine Soldaten beschützt, die Gattinnen seiner Soldaten jedoch nicht.«
Meine Rückkehr nach Albany und die dort getroffene schicksalhafte Entscheidung sowie die gegen selbige vorgebrachten Argumente.
Den Winter verbrachte ich zur Genesung in der Garnison in Quebec. Als ich endlich gesund genug war, um die Reise anzutreten, begab ich mich zurück nach Albany, wo ich mein Haus leer vorfand. Meine Töchter waren bei meiner Schwester untergekommen. Es war 2 Jahre her, dass ich diese meine lieben Kinder gesehen hatte, und sie näherten sich mir zunächst recht vorsichtig, nur um sich im nächsten Augenblick voller Freude auf mich zu stürzen. Sie waren nun 4 Jahre alt. Seit der Geburt glichen sie einander, und so auch jetzt, mit goldenen Locken und rosigen Lippen. Sie hatten Puppen und Spielzeug und eine Katze, und sie fragten mich, ob ich jemanden getötet hätte, und ob ich ihnen meine Wunde zeigen dürfe, und ob ich gehört hätte, dass Mutter von uns gegangen sei. Nun wache sie vom Himmel aus über sie. Und sie zogen mich an den Händen, um mir das kleine Denkmal im Garten zu zeigen. An jenem Abend, als sie schliefen, saß ich mit meiner Schwester, ihrem Gatten und meinem Bruder John, der mit mir in Quebec gedient hatte, in der Stube. Sie wollten wissen, was ich nun vorhätte, wo ich wieder zu Hause sei. Ich erzählte ihnen von dem Traum. Als ich fertig war, langte meine Schwester über den Tisch und ergriff meine Hand. Sie war eine große Traumdeuterin, kannte alle Bedeutungen von Traumbildern, und diesmal war es nur allzu offensichtlich. Mir war die Ehre zuteil geworden, die Ewigkeit zu schauen. Das Traumkind war meine Gattin, der Apfel ihre Hingabe. »Aber ich bin erwacht, bevor ich davon gekostet hatte«, sagte ich ihr. Und sie nickte weise und erklärte, das bedeute, es sei Gottes Wille, dass ich lebe.